HR Info. Netzwelt.
Sie kann schneller denken, sie ist präziser und sie wird nie müde. Künstliche Intelligenz. Wenn sie richtig trainiert wird, kann sie uns sogar übertrumpfen, auch in der Medizin. ForscherInnen, Ärztinnen und EntwicklerInnen sehen insbesondere bei der Diagnose von Krankheiten, vor allem von seltenen Krankheiten, ein großes Potenzial intelligenter Technologien. Durch sie könnten zum Beispiel Krebs, Alzheimer oder auch Depressionen schneller erkannt werden. Aber wie genau funktioniert das? Und ist der Datenhunger, den KI-Lösungen haben, am Ende auch datenschutzkonform? Das schaue ich mir jetzt genauer an in der hr-info-Netzwelt. Mein Name ist Juli Rutsch. Autos, die eigenständig durch die Gegend fahren, Roboter, die den Haushalt schmeißen oder Smart Speaker, die ihre Gefühle mitteilen. An das denken die meisten von uns, wenn von KI die Rede ist, aber künstliche Intelligenz ist bereits in vielen Bereichen angekommen, von denen wir es gar nicht erwarten würden. Etwa zum Beispiel, wenn Personen automatisch auf Fotos erkannt werden oder wenn uns Navigations-Apps den Weg weisen oder wenn Suchmaschinen wissen, was wir wollen, noch bevor wir den Satz zu Ende getippt haben. Aber was genau steckt eigentlich hinter künstlicher Intelligenz? Klären wir erst noch einmal ein paar Begriffe, die viele vielleicht schon gehört haben, aber noch nicht so ganz einordnen können. Dafür habe ich mich an Jan Eggers gewandt. Er ist hr-info-Multimedia-Redakteur.
Naja, dieser Begriff künstliche Intelligenz, der ist schon, als er erfunden wurde, in den 50er Jahren war das nämlich, das eher so ein bisschen Marketingbegriff. Also letzten Endes geht es darum, dass man mit Computern versucht, Mechanismen nachzuahmen, die man von lebenden Organismen kennt. Und der wichtigste davon ist eigentlich das Lernen. Wir Menschen, wir lernen ja aus Erfahrungen, die wir gemacht haben. Maschinen können das nicht. Denen muss ich eigentlich normalerweise jeden Schritt vorherbestimmen. Also sagen, wenn du zum Beispiel, wenn ich eine Waschmaschine mit dem Computer steuern will, wenn die Trommel so und so viele Umdrehungen erreicht, dann schalte den Motor ab. Ne? So, das muss ich alles vorherbestimmen. Und seit einigen Jahren haben wir aber erfolgreich Methoden, um Maschinen bis zu gewissen Grenzen selber lernen zu lassen, also Erfahrungen sozusagen zu verwerten. Aber das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie dass die Maschine dann drauf guckt und sagt, aha, so und so ist das eigentlich, sondern das sind eigentlich mehr so statistische Zusammenhänge, die Maschine dann findet. Also so ein bisschen fast wie gelernte Reflexe, so könnte man das vielleicht sagen. Also wenn man, bei uns Menschen kennt man das, wenn wir dreimal auf die Herdplatte gefasst haben, dann merken wir, dass das mit Schmerz verbunden ist und lassen das in Zukunft sein. Also so ein bisschen so eine automatische Assoziation. So ganz ähnlich kann man sich das mit den Maschinenlernen und der künstlichen Intelligenz vorstellen.
Warum ist denn bei der künstlichen Intelligenz oder beim Maschinenlernen es so enorm wichtig, so Riesenmengen an Daten zu haben?
Ja, Maschinen sind im Augenblick noch keine sehr effizienten Lernenden. Die brauchen tatsächlich sehr viele Beispiele, um diese Zusammenhänge zu extrahieren. Nehmen wir mal an, eine Maschine, ein Computer soll etwas erkennen auf einem Foto. Sagen wir mal, soll Hunde von Wölfen unterscheiden. Und dann braucht man einfach sehr, sehr viele verschiedene Fotos von Hunden und Wölfen, damit die Maschine das selber bilden kann, damit die diese Zusammenhänge zwischen der Klassifizierung in Hund oder Wolf lernen kann. Und deswegen sind die Trainingsdaten enorm wichtig, während die Menschen ja mit sehr wenigen Beispielen lernen. Also wenn ich dreimal auf die heiße Herdplatte gefasst habe, dann kann ich das eigentlich. Brauchen Maschinen einfach sehr, sehr, sehr viele Daten, Hunderte, Tausende, Jahrzehntausende, ja manchmal Millionen. Man kann sogar sagen, also einfach weil die Maschinenlernalgorithmen noch nicht so richtig gut sind, dass sie das so ein bisschen durch viele Daten ausgleichen können, weil dann die Fehler sich so ein bisschen aufsummieren und man dann im Durchschnitt ein besseres Ergebnis hat.
Sagt Jan Eggers, Multimedia-Redakteur bei HR Info. Jetzt, wo ich mir einen Überblick verschafft habe über die wichtigsten Facts zur künstlichen Intelligenz, will ich wissen, wie kann denn KI in der Medizin eingesetzt werden und wie können dort intelligente Maschinen Krankheiten diagnostizieren? Dafür habe ich mich an Joachim Schulze gewandt. Er ist Direktor für Systemmedizin am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, kurz DZNE. Das DZNE erforscht schwerpunktmäßig Krankheiten wie zum Beispiel Parkinson und Alzheimer und kooperiert dabei weltweit mit Universitäten, Kliniken und Unternehmen.
Ich sage das eigentlich immer so, die Medizin besteht eigentlich grundsätzlich daraus, Muster zu erkennen. Also jeder Arzt macht jeden Tag sozusagen Mustererkennung. Er fragt den Patienten, er untersucht den Patienten, er macht vielleicht ein Röntgenbild und macht noch ein paar Blutwerte Und dann hat er quasi Parameter und versucht, aus diesen Parametern ein bestimmtes Muster zu erkennen, das dann für eine Diagnose steht und für eine Erkrankung. Und das machen Ärzte, weil sie gelernt haben, studiert haben, Erfahrung gewonnen haben, noch mehr Erfahrung gewonnen haben und das immer besser werden können und sehr viel üben. Diese Mustererkennung, wenn man die nicht übt, geht die auch wieder weg. Und im Prinzip könnte man das eben mit maschinellem Lernen auch machen. Also das sind Algorithmen, die in großen Datenmengen quasi darauf trainiert werden, bestimmte Muster zu erkennen. Und in der Medizin ist es dann im Wesentlichen genau das, was der Arzt auch kann, nämlich aus bestimmten medizinischen Daten diese Muster für bestimmte Erkrankungen zu erkennen. Das versuchen wir, diesen Algorithmen beizubringen, dass sie die richtigen Parameter dann aus den Daten herausfiltern können, um dann zu sagen, so, wenn diese Konstellation, dieses Muster besteht, dann müsste es die und die Krankheit sein.
Können Sie da mal sagen, was das für Daten sind? Also wenn ich mir jetzt so ein Medizinerstudium angucke, da sind natürlich Mediziner, die proben an Menschen, die proben dann vielleicht auch an Bildern, die sie sehen, wenn wir jetzt an Röntgenbilder denken. Wie trainieren quasi die künstlichen Intelligenzen, also die Maschinen?
Genau, also im Augenblick sind die Maschinen sozusagen noch sehr begrenzt. Während der Arzt ganz viele verschiedene Daten schon zusammenbringen kann, können wir eigentlich im Augenblick nur die Maschinen auf eine Art von Daten trainieren, zum Beispiel ein Röntgenbild oder Blutwerte oder ein kernspintomografisches Bild. Was wir noch nicht können, ist alles das zusammenzubringen. Also da sind die Maschinen uns noch weit unterlegen, diese Algorithmen. Aber sie können natürlich eins, sie können ganz, ganz viele Bilder ganz, ganz schnell durchforsten, um dort diese Muster zu erkennen. Das können die Maschinen schneller und wenn man sie auf lange Sicht anguckt, werden sie das auch besser können als Ärzte. Es gibt erste Hinweise, dass die Maschinen gleich gut sind, aber wir wissen alle, es ist alles nur Menschen. Ich bin auch selber Arzt. Man kann nicht 24 Stunden am Tag arbeiten und schon gar nicht 7 Tage die Woche. Aber die Maschinen, wenn sie Strom haben, können das. Und deswegen sind sie uns in der Schnelligkeit und in der Ausdauer und in der fehlenden Müdigkeit überlegen. Ansonsten in gar nichts. Aber sie sind sehr begrenzt. Also sie können entweder nur Röntgenbilder und dann auch nur, ist auch interessant, also sie können jetzt nicht einfach das Röntgenbild angucken und sagen, oh, da ist eine Lungenentzündung drin oder da ist eine Infektion mit Tuberkulose drin. Im Augenblick trainieren wir die immer noch so, dass sie eine Sache ganz gut erkennen können. Dann erkennen sie aber zum Beispiel keinen Tumor. Und da müssen wir die Maschine dann wieder mit neuen Parametern füttern und dann speziell dafür trainieren. Also es ist eines Ding nach dem anderen. Auch da sind die Maschinen sehr begrenzt in dem, was sie können. Aber wenn wir sie richtig trainieren, dann können sie es auch richtig gut.
Vielleicht können Sie mal ein Beispiel geben, wo künstliche Intelligenzen in Zukunft für Diagnosen eingesetzt werden können. In welchen medizinischen Bereichen und in welchen vielleicht eher nicht?
Ja. Also ich glaube, dass sie in den bildgebenden Verfahren, also von dem Sonografiebild bis zum Röntgenbild, Kernspintomographie, Computertomographie, bei solchen Verfahren glaube ich, dass wir verhältnismäßig schnell zu unterstützenden Systemen kommen, die dem Arzt wirklich herbeisteht sozusagen. Ja. Der Arzt muss immer noch entscheiden zum Schluss. Das heißt, er kommt da nicht aus der Verantwortung raus, er muss auch wissen. Aber er kann halt nicht alles wissen und da sind diese Expertensysteme, diese Algorithmen sicherlich hilfreich. Da glaube ich, werden wir das sehen. Ich glaube, dass wir es in den Genomdaten sehen. Die Genomdaten kommen zunehmend auch in die Klinik. In der Krebsforschung zum Beispiel nutzt man die Genomdaten schon, um die Tumoren besser zu beschreiben. Und auch da haben wir Hinweise, dass künstliche Intelligenz da die Kollegen sehr stark unterstützen kann. Es gibt andere Bereiche, also die sprechende Medizin, da glaube ich, brauchen wir keine Sorge haben. Also ja, Psychologie, Psychiatrie, Neurologie, alle Punkte, wo es um die sprechende Medizin geht, also auch beim Hausarzt zu Hause, da sehe ich künstliche Intelligenz im Augenblick nicht. Ja.
Sagt Joachim Schulze vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Aber da, wo KI in der Diagnose von Krankheiten bereits eingesetzt wird, stelle ich mir die Frage, wie gut funktioniert das eigentlich in der Praxis? Können Maschinen wirklich treffsichere Ergebnisse liefern und Krebs präzise auf einem Röntgenbild erkennen? Ich habe mir dazu mal ein paar Studien rausgesucht. Meta-Analysen haben herausgefunden, dass die Maschinen teilweise sogar besser waren als ÄrztInnen. Dazu wurden verschiedene Studien durchgeführt und im Fachmagazin Lancet Digital Health vorgestellt. Das Ergebnis: In den Studien konnte die KI 87% der Krankheiten richtig erkennen. Bei den ÄrztInnen waren es 86%, also ein bisschen weniger. Gleichzeitig hat die KI in 93% der Fälle eine Krankheit der PatientInnen richtig ausgeschlossen. Bei den ÄrztInnen waren es wieder weniger, also insgesamt 91%. KI ist also mindestens auf Augenhöhe mit den leibhaftigen ÄrztInnen und teilweise übertrifft sie die menschlichen KollegInnen sogar. Doch wie wir vorhin schon gehört haben, KI wird nur dann wirklich intelligent, wenn ihr viele Trainingsdaten zur Verfügung stehen. Hören wir dazu nochmal Jan Eggers aus der hr-info Multimedia-Redaktion.
Je mehr Trainingsdaten ich habe, desto besser ist das Ergebnis. So, das heißt, ich möchte immer so viele Daten wie möglich auf einen Haufen schmeißen.
Im medizinischen Bereich bedeutet das, je mehr Krankenhäuser oder Universitätskliniken oder auch Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre Medizindaten miteinander austauschen könnten, desto besser würden die Maschinen lernen und Krankheiten erkennen können, vor allem seltene Krankheiten. Aber dafür braucht es eben viele Gesundheitsdaten von erkrankten Menschen. Daten, die eigentlich hochsensibel sind. Und das wiederum hemmt viele Einrichtungen, die Daten letztendlich preiszugeben oder auszutauschen, um eben den Datenschutz der Erkrankten zu gewähren. Denn sollten die Daten von vielen anderen genutzt werden, müssten sie alle an einem Ort gespeichert werden, also auf zentralen Servern. Und das wiederum bietet Hackern die Chance für Missbrauch.
Man müsste sich nur mal vorstellen, es gäbe irgendwo eine zentrale Datenbank, in der alle unsere medizinischen Gebrechen verzeichnet sind. Auch zum Beispiel Dinge, an die wir heute noch gar nicht denken, das Risiko eines Tages an Krebs zu erkranken oder eine Prognose über unsere Lebenszeit. Und jetzt würde ein Hacker diese Datenbank klauen und würde anfangen, die, sagen wir mal, an Versicherungen zu verkaufen. Ja, das ist eine Horrorvorstellung und das wollen Datenschützer nicht. Und deswegen sind so zentrale Datenpools eine Sache, die man durchaus immer mit Misstrauen sehen kann.
Das heißt, es bräuchte eigentlich eine dezentrale Lösung, um medizinische Daten für KI zur Verfügung zu stellen. Eine Technologie, bei der die Daten auf den einzelnen Rechnern der Kliniken, Universitäten oder Unternehmen einfach gespeichert bleiben könnten und der KI nur die wichtigsten Parameter daraus zur Verfügung gestellt werden. Ein Medizinerteam aus Deutschland hat diese Innovation in der KI-Diagnostik tatsächlich auf die Beine gestellt. Unter dem Begriff des sogenannten Swarm-Learnings, also dem Lernen vom Schwarm. Jan Eggers erklärt, wie das funktioniert.
Ich kann, statt dass ich eine Maschine mit vielen Daten trainiere, kann ich auch viele Maschinen mit etwas weniger Daten trainieren und kann die dann gewissermaßen abstimmen lassen. Und auch da tritt dieser Effekt auf, dass die Fehler, die vielleicht in so einzelnen Daten drinstecken, dass die sich irgendwie ausgleichen, wenn man so möglichst viele Daten zusammenschmeißt und so in der Summe dann ein richtig gutes Ergebnis rauskommt. Und ich habe dann am Ende eben nicht einen großen Datensatz und einen großen Computer, sondern einen Schwarm von vielen kleinen Vorhersage-Algorithmen, die zusammen dann eben auch immer ein gutes Ergebnis erzielen können.
Schauen wir uns das Swarm Learning mal genauer an. Dafür habe ich mich wieder an Joachim Schulze vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen gewandt. Denn er leitet dieses Medizinerteam, das die Software entwickelt hat.
Wenn man sich jetzt einen Schwarm der Natur vorstellt, einen Fischschwarm, einen Vogelschwarm, sehen wir eigentlich, dass alle Mitglieder das Gleiche machen. Das ist irgendwie immer beeindruckend. Es ist ja nicht ein Vogel oder ein Fisch, der alles bestimmt, sondern da sind Informationen zwischen diesen Individuen eines Schwarms, die dazu führen, dass der Schwarm sich immer gleich verhält. Ja, alle schwimmen in eine Richtung oder alle fliegen in eine Richtung oder wenn sie eine Kurve machen, machen alle die Kurve. Und soll das eigentlich hier auch zeigen. Wir machen alles miteinander, jeder hat die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Und nur wenn alle gemeinsam nach den gemeinsam definierten Regeln hier in diesem Schwarm künstliche Intelligenz anwenden, dann funktioniert es auch. Und das ist so ein Bild, das wir hatten und deswegen haben wir diese Art von künstliche Intelligenz, jetzt das System halt als Swarm-Learning oder Schwarmlernen bezeichnet.
Wir haben ja vorhin schon gehört, dass künstliche Intelligenz nur dann funktioniert, wenn aus einem Riesenpool an Daten gelernt wird vorher, dass die Algorithmen überhaupt wissen, was muss ich denn da heraussuchen. Wie funktioniert denn Ihre Technik, dass eben nicht mehr so viele Datenmengen benötigt werden?
Also der Grundsatz, dass man viele Daten braucht, bleibt eigentlich bestehen. Aber ich brauche nicht an jedem Ort so viele. Ja? Sondern dadurch, dass ich mir jetzt als Schwarm zusammenschließe, kann ich kleine Datenmengen an den einzelnen Lokalitäten als Ganzes wieder in große Datenmengen umwandeln sozusagen. Wenn jeder ein bisschen was beiträgt, habe ich nachher doch sehr viele Daten. Aber der Charme eben bei Swarm Learning ist, ich muss diese Daten nicht mal an einen Ort tragen. Ich kann sie dort lassen, wo sie erstellt worden sind. Das ist auch für den Datenschutz viel einfacher. Und dann kann ich auf sehr, sehr große Datenmengen letztendlich als Schwarm zugreifen.
Sagt Joachim Schulze. Für das Swarm Learning wird die sogenannte Blockchain-Methode verwendet. Blockchain kennen viele von uns ja aus dem Bereich der Kryptowährungen, aber wirklich etwas sich darunter vorstellen zu können, das können nur wenige. Deshalb habe ich mich nochmal an den hr-info-Multimedia-Redakteur Jan Eggers gewandt. Jan, kannst du es uns vielleicht mal so erklären, dass man es beim nächsten Grillabend parat hätte?
Nö, das kann ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch genau der Grund, dass dieses Wort Blockchain immer wieder auftaucht. Um ganz ehrlich zu sein, ich halte es ein bisschen für einen Marketingbegriff. Also Blockchain ist, wenn wir es ganz einfach machen, eine Datenbank. Eine Datenbank, wissen wir, ist eine große Tabelle, in der Sachen drinstehen. Und normalerweise ist das ja so, dass eine Datenbank irgendwo auf einem Rechner schläft und dann gibt es einen, der dafür zuständig ist, einen Systemadministrator. Und die Idee von der Blockchain ist, damit wir diesem einen Systemadministrator nicht trauen müssen, nehmen wir diese Datenbank und verteilen gewissermaßen Kopien und sorgen auch dafür, dass die im nachträglich nicht mehr zu verändern ist. Also, dass man sozusagen, wenn man was Neues da reinschreiben will, das immer obendrauf dazu schreibt und nicht alte Sachen löscht. So, und das, weil das so ist, dass man immer ein Element, nämlich dazugeschriebenes, auf die vorherigen Daten draufhängt, ist das wie so eine Kette. Deswegen heißt das Blockchain, weil das auch in Datenblöcken geht.
Tatsächlich hat die Blockchain-Methode für das Swarm-Learning, also zum Austausch medizinischer Daten verschiedener Krankenhäuser und Universitäten, ganz vielfältige Aufgaben, sagt Joachim Schulze, der die Software ja mitentwickelt hat.
Also Blockchain-Technologie heißt im Prinzip nur, dass zwei Partner erstmal miteinander in einem gesicherten Verbindung haben. Das nennt man auch von einem zum anderen oder Peer-to-Peer. Und da gibt es bestimmte Protokolle, so dass das verschlüsselt wird, encrypted wird und dann, damit diese Interaktion komplett sicher ist. Und das kann man jetzt nicht nur von einem zum anderen machen, sondern das kann man halt mit vielen Partnern machen. Der Schwarm nutzt diese Technologie. Das heißt, wenn der Schwarm Parameter austauscht über die Lernerfolge nach dem Lernen, dann erfolgen die exakt nach diesem Schema. Und der Schwarm teilt natürlich immer auch alle Ergebnisse mit allen. Das heißt, diese Blockchain sichert, das ist der Trick dabei, dass quasi die Informationen, die man austauscht, wirklich bei allen hinterlegt wird. Und das erhöht natürlich auch nochmal die Sicherheit. Wenn man nachher nachvollziehen kann, was ist passiert, wer hat welche Parameter ausgetauscht, geteilt mit den anderen, das ist sehr, sehr transparent. Und diese Blockchain-Technologie garantiert das quasi.
Sagt Joachim Schulze vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Sein Team hat die trainierten Maschinen mit den geteilten Trainingsdaten auch bereits getestet. Dafür haben sie 4 verschiedene Krankheiten ausgewertet anhand der trainierten Computer. Und es hat sich gezeigt, die trainierte Diagnostik-KI hat schnell gelernt, die jeweiligen Krankheiten zu diagnostizieren. Und zwar mit einer Genauigkeit von 90%. Also ein erfolgsversprechendes Ergebnis. Doch auch hier könnten Hacker die Daten am Ende missbrauchen und dann zurückrechnen und analysieren, um welche Person es sich bei den Erkrankungen handelt. Diese Angst haben zumindest KritikerInnen. Das Thema Datenschutz beschäftigt mich also in diesem Fall und ich frage mich, ist denn hier tatsächlich der Datenschutz ausreichender gegeben als in anderen Fällen? Das wollte ich von Peter Wedde wissen. Er ist Datenschutzexperte der Frankfurt University of Applied Sciences.
Ja, also die Methoden, die da erprobt sind, sind ja eigentlich faszinierend, muss man mal sagen. Es ist eine hohe Erkenntnismöglichkeit, ein hohes Erkenntnispotenzial drin. Deswegen ist das zweifelsohne spannend und sicher auch zielführend. Und vielleicht auch eine zweite Bemerkung vorweg. Es wird ja immer gesagt, Datenschutz hemmt Forschung. Nein, das tut es natürlich nicht. Datenschutz hat ja gerade im Forschungsbereich eine ganze Menge an Klauseln, an Tatbeständen, an Möglichkeiten, um tatsächlich auch Erkenntnisse gerade im Gesundheitsbereich hervorzubringen. Also deswegen funktioniert das schon. Ein Problem von solchen großen Datensammlungen ist ja immer, dass man so einen Datenpool schaffen muss und erstmal Daten auf Vorrat speichert. Und da fängt es natürlich an, schwierig zu werden, weil da stecken ja auch immer Patienten dahinter und es wird ja auch davon geredet, dass es gerade um seltene Erkrankungen gibt, wo es vielleicht tatsächlich nur 10, 20 Patienten pro Land gibt und die sind natürlich zurückverfolgbar. Und wenn die in so einem Datenpool drin liegen, einheitlich gespeichert sind, ist das schon mal ein großes Risiko. Von daher ist dann das Rückgehen auf so ein Schwarmkonzept ja erstmal schon datenschutzfördernd. Wenn nicht alle Daten auf einem Haufen liegen, sondern Daten dezentral gespeichert werden, kann man das schon mal generell positiv sehen. Also wenn ich abwägen könnte, eine komplette Datensammlung oder dezentrale Konzepte, würde ich als Datenschützer immer dem dezentralen Konzept den Vorrang geben.
Jetzt gibt es MedizininformatikerInnen, die schon sich das mal angeschaut haben und die gesagt haben, naja, letztendlich ist es nicht ganz unkritisch, weil man eben diese Rückschlüsse auf Krankheitsbilder finden kann, gerade weil es ja eben auch seltene Krankheiten sind, die teilweise in Ländern sehr, sehr wenig vorkommen, dann könnte man das in den einzelnen Ländern zurückrechnen. Sehen Sie da Bedenken, dass man auch diese kleinen Teile, die dann letztendlich miteinander geteilt werden, dass die dann auch wieder auf die Patienten zurückgerechnet werden könnten und somit wieder eine Gefahr darstellen in puncto Datenschutz?
Ja, wenn man das differenziert und sagt, wir wollen nur bestimmte Untersuchungsergebnisse, bestimmte Studienergebnisse haben und die könnte man theoretisch auf Personen zurückrechnen, muss man ganz ehrlich sagen, sind die Risiken für die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen relativ überschaubar. Also deswegen finde ich so ein Konzept, das kleinteiliger wird, was so Analysen angeht, immer besser, als wenn man alles zusammen hat. Und das ist aus dem Aspekt der Datensicherheit und des Datenschutzes alles ganz vernünftig und eigentlich auch zu fördern, auch wenn man sich natürlich immer sehr genau angucken müsste. Was mich bloß so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, dass gesagt wird, ja, wir wollen dann immer einzelnen Instituten, einzelnen Forschungsinstituten, Universitäten, Kliniken Zugriff dann auf die gesamte Datenbasis gewähren. Das ist eher so ein anderes Problem, das dahinter steckt. Wenn das nur Anwender wären aus Ländern mit einem vernünftigen Datenschutzstandard, hätte ich damit gar kein Problem. Also wenn man nur sieht, allein Europa mit seiner Datenschutzgrundverordnung hat sich einen einheitlichen Standard gegeben. Wenn Sie da mal ein bisschen weiter gucken, haben wir eine ganze Reihe von Ländern, die überhaupt keinen vernünftigen Datenschutzstandard haben. Also wenn da auch ein Institut aus Ländern, ja, also sagen wir ruhig mal ein paar Namen, also Russland, China da wären, die nicht für ihren hohen Datenschutz bekannt werden und wenn die an Forschung beteiligt werden, hätte ich da vielleicht ganz andere Bedenken, als wenn das Menschen wären, die aus den USA kommen, wo man dann nicht Datenschutz als Standard hat, aber dann auch noch haftungsrechtliche Standards gesetzt hat. Und das muss man dann einfach immer differenzieren. Aber jetzt mal, wenn man davon ausgeht, es sind nur Institute beteiligt, die tatsächlich in Ländern mit guten Datenschutzstandards sind, dann wäre auch die Gefahr, das Risiko ein Stück weit reduziert. Wenn man es weltweit macht mit beliebigen Playern und nur auf Forschung guckt, das ist ja so ein bisschen das Problem, nicht? Forschung ist ja nicht nur altruistisch, man will den Menschen Gutes tun, sondern man will auch Geld damit verdienen. Dann wird es natürlich schon wieder ein bisschen kritisch, wenn man sich vorstellt, dass ein Forschungsinstitut beteiligt aus einem Land, das sich um Datenschutz und Persönlichkeit wenig kümmert und sagt, wir wollen das Optimum für unsere Forschung, sprich auch für unsere Wirtschaft rausziehen, dann kann es schon wieder kritisch werden. Da kommen eher so Probleme, aber wir sind jetzt auf einer sehr hohen Flughöhe, wenn wir darüber reden. Wir wollten ja eigentlich gucken, Datenschutz, ja, und Datenschutz wird mit solchen Konzepten, kleinteilige Ergebnisse werden nur ausgetauscht. Es hat nicht einer alle Daten, natürlich besser, als wenn es in zentralen Speichern liegen würde.
Sagt Datenschutzexperte Peter Wedde. Eine weitere große Angst, die Menschen haben, wenn es um künstliche Intelligenz geht, dass sie ersetzt werden. Ich frage mich, können KI-Lösungen in Zukunft ÄrztInnen in der Diagnose von Krankheiten tatsächlich ersetzen? Joachim Schulze vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen sagt nein.
Also da bin ich nicht davon überzeugt. Ja, ich glaube nicht ersetzen. Ich würde sagen, das Spannungsfeld ist ein anderes. Was wir im Augenblick sehen in der Medizin und in den Lebenswissenschaften, ist eine Explosion der Erkenntnisse, eine Explosion des Wissens. Und es ist quasi für den Arzt kaum noch nachvollziehbar, selbst in einem engen Bereich, in dem er Spezialist ist, alle neuen Erkenntnisse wirklich zeitnah zu erfassen, zu wissen und dann auch in der Klinik wieder umzusetzen. Und das wird fast noch schlimmer, weil das Wachstum ist exponentiell. Ja, das heißt, man kommt eigentlich fast gar nicht mehr hinterher. Und dann kommt man in eine schwierige Situation, dass Sie ja als Arzt verpflichtet sind, nach dem Stand der Technik oder nach dem Stand dem Wissen letztendlich auch ärztlich tätig zu sein. Ja, und wenn ich aber das Wissen gar nicht mehr komplett erfassen kann, dann komme ich hier in den Bereich hinein, wo es schwierig wird, wo es auch unsicher wird für den Arzt. Ja. Und hier quasi jetzt das Wissen in Form von Algorithmen, also durch Auswertung der Daten zu dem Arzt zur Verfügung zu stellen, ist eine Hilfeleistung sozusagen. Also aus diesem Dilemma herauszukommen, eigentlich müsste ich alles wissen, es geht aber gar nicht mehr. Und jetzt muss ich Expertensysteme haben, die mir dieses Wissen sozusagen in meinem ärztlichen Handeln als unterstützende Maßnahme zur Verfügung stellt. Da müssen wir hin. Und dann wird auch der Arzt von vielen lästigen Aufgaben befreit, damit er sich dem Patienten auch wieder mehr widmen kann.
Diagnosen von Computersystemen können ÄrztInnen also dabei unterstützen, Erkrankungen präziser und auch frühzeitiger zu erkennen. Studien zeigen, wie gut die Maschinen bereits mit den ÄrztInnen mithalten können. Ersetzen werden sie aber nicht, sondern nur eben unterstützen, um den besten Therapieerfolg für die Erkrankten zu gewinnen. Das war die hr-info-Netzwelt. Die erscheint jede Woche bei hr-info und als Podcast in der ARD-Audiothek und bei allen gängigen Podcast-Apps. Mein Name ist Julie Rutsch.